Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Marc Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG, Ihre Skoda-Partner. Jetzt mit dem vollelektrischen Skoda Enyaq. ihkellerag.ch.
Skoda, simply clever.
Willkommen zu der Sendung heute mit diesen Namen. Remo Forer, der Toggenburger, steht mit dem Song Watergun im Finale vom Eurovision Song Contest. Camilla, von der Geliebten zu der Königin. Und Daniel Albertin, der Gemeindepräsident von Brienz, muss wegen dem drohenden Felssturz bis am Freitag das Dorf evakuiert haben. Also eine Geschichte, die niemand kalt lässt. Brienz, viele haben das auch gar nicht kennt oder haben das gemeint am Brienzer See im Berner Oberland. Und jetzt ist das natürlich voll in den Schlagzeilen. Und die Schicksale, die berühren also das ganze Dorf. 85 Einwohnerinnen und Einwohner müssen wegen der Natur jetzt bis am Freitagabend um 6 Uhr das Dorf evakuiert haben. Etwas, wo man eben nichts dagegen machen kann. Es gibt keine Mauer, die das stoppen kann. Es gibt keine Graben, die man da einrichten kann. Es gibt nichts. Die Natur hat da übernommen. Und das macht irgendwie betroffen.
Ja, es macht aber Angst. Ich habe ein Interview gelesen im Tagesanzeiger gestern mit einem Geologen. Und wenn man das genau durchgelesen hat, man kann es heute überwachen und messen und filmen und alles. Aber man ist dem ausgeliefert. Man weiss schlussendlich trotzdem nicht richtig, wenn es oben runterkommt, ob es überhaupt oben runterkommt, wo es oben runterkommt. Und man ist eigentlich immer noch auf dem Stand, vielleicht vor 100 Jahren, obwohl wir heute ganz grosse technische Möglichkeiten haben. Das ist eigentlich von der Geologie aus. Und das andere ist natürlich, wie du gesagt hast, das Emotionale. Die Umfrage, die wir heute Morgen gemacht haben in Zürich, kann man ja sagen, ist eine normale Umfrage, aber es geht einem genau gleich. Was nimmst du überhaupt mit, wenn jetzt plötzlich dein Haus bedroht ist, oder? Und du reduzierst dich dann wirklich aufs Minimalste, was du noch hast. Und ja, das geht unter
die
Haut.
Und die ganze Logistik, wir heute mit einem Bauer geredet, der in Brienz lebt, mit seinen Kühen und alles. Also es ist schon eine riesige Logistik. Da musst du die Kühe, die musst evakuieren, die ganze Familie musst evakuieren. Der hat jetzt das Glück, dass jemand verwandt ein grosses Haus hat in der Lenzerei, wo sie herkommen und dort Zeit verbringen. Die muss er aber irgendwo auf Gassis bringen und dort in eine grosse Halle rein verfrachten. Und was er hat gesagt, was das Schlimmste ist, ist die Ungewissheit. Jetzt hat es einen guten Frühling gehabt dort oben offenbar. Also das Gras ist gewachsen. Jetzt in ein paar wenigen Wochen wäre Heuen angesagt. Also etwas Existenzielles. Und du bist total ungewiss, weil du kannst niemandem die Joke, es ist Natur.
Ja, und es ist schon noch interessant, also vor 3-4 Monaten, mag ich mich erinnern, wo die ersten Berichte gekommen sind, hat es immer geheißen, ja, die Steine kommen nicht in das Dorf runter oder gehen dann vorbei. Also man kann es einfach nicht voraussehen, was genau passiert, oder? Und der Mensch ist wirklich dann auf das zurückgeworfen, eigentlich nur, was er hat, das Minimalste auf dem Koffer mit diesen paar Sachen, oder? Und in der Schweiz, in dieser zivilisierten Gesellschaft ist das schon etwas ungewohnt. Und vor allem wir, die hier in Zürich wohnen oder im Mittelland wohnen, es sind halt schon andere Kräfte, die in den Bergen oben existieren, oder? Und du bist anderen Gewalten ausgesetzt.
Und trotzdem machen wir sich so Gedanken, wir haben das auch schon mehrmals hier in der Shortlist diskutiert, in anderem Zusammenhang, es ist plötzlich alles möglich. Klar, so Naturkatastrophen hat es ja schon auch gegeben. Denken wir an Gondo, wo ein ganzes Dorf verschwunden ist unter einer Schlammlawine. Also solche Sachen sind schon passiert. Aber es ist so ein bisschen wie, ja, der Berg kommt dann schon nicht, denken wir, und dann plötzlich wird es akut. Also es ist alles möglich. Auch da, es ist alles möglich.
Ja, und man muss auch mal an die Geologen denken, oder? Du bist Geologe dort oben, du weisst auf die einen Seite, die Leute da unten wollen gar nicht gehen. Dann gibt es sicher noch ein paar Widerspenstige, die sagen, wir gehen nicht, oder? Und der Geologe denkt, ja nein, ja, aber was Gute, der Berg kommt nicht runter. Und gleichzeitig hast du eine riesige Verantwortung, wenn er eben trotzdem in einer Stunde oder zwei Stunden kommt gegenüber diesen Leuten, oder? Also, dass du dann nachher irgendwie, Anführungsschlusszeichen, das Urteil zur Räumung fällst, das ist natürlich schon eine grosse Verantwortung, oder? Und es ist auch für alle Beteiligten dort oben eine Extremsituation.
Aber ich glaube, was man sicher gut gemacht hat, so wie man das von hier unten aus kann einschätzen, ist das ganze Krisenmanagement. Also, man hat die Bevölkerung früh informiert, man hat sie in die Aula genommen, man hat dort mit Geologen informiert, man hat Szenarien aufgezeigt. Also, es ist dort, glaube ich, vom Krisenmanagement Management her alles richtig gemacht. Man hat sogar daran gedacht, dass das Dorf, wenn das dann verwaist ist, dass es das überwacht werden muss mit einem Kamerasystem, dass dann nicht geplündert wird. Auch das muss man denken. Also ich glaube, von dem her hat man alles richtig gemacht und alles Mögliche gemacht.
ja, es ist halt am Schluss gleich, und das ist ja vielleicht auch ein bisschen die Schweiz, oder? Die Schweiz ist dann in so Sachen, auch wenn man immer wieder ein bisschen lästert und flucht, ist dann in so Sachen natürlich dann schon irgendwo perfekt und schaut dann irgendwie, dass das Schlimmste verhindert werden kann. Und was du vorhin gesagt hast, bei der Plünderung, man würde jetzt auch nicht, da geht ja niemand hier oder macht niemand etwas, oder der Mensch kann ja nicht so schlecht sein, dass man irgendwie Leute ausnutzt, die in so einer Situation sind. Es gibt es einfach. Ich habe schon gehört, Brände im Unterland, wo irgendeine Brandruine war, und dann die Leute sind irgendwie schauen, ob es eine Sache hat, die man mitnehmen kann. Also man muss wirklich alle Optionen, alle Möglichkeiten überdenken, dass das nicht passiert. Und ja, hoffen wir, dass es gut
aussieht. Hoffen wir zum Beispiel, dass der Berg, wenn er kommt, dass er da das Dorf lässt.
Und es ist schon interessant, also wir reden jetzt eigentlich auf dem gleichen Niveau oder auf dem gleichen Level wie Geologen oder auch die Leute dort oben. Es weiss niemand so richtig, was passiert. Oder? Mitten im Leben ist man vom Tod umgeben oder auch vom Schicksal umgeben. Und man kann das irgendwie nur mit dem Prinzip Hoffnung überstehen.
Ich weiss nicht, bist du, wenn wir beim nächsten Namen sind, der Camilla, bist du vor dem Fernseher gesessen am letzten Samstag, wo die Krönung stattgefunden hat vom King Charles III.?
Ja, ich war gewesen, und ich war bei meiner Schwester eingeladen gewesen, bin mit meinem Vater dort gewesen, und es hat dann irgendwie schon fast ein bisschen familiäre Spannungen gegeben, weil es niemand hat wollen schauen. Mein Vater und ich haben es geschaut. Nein, das ist grandios gewesen, und ja, irgendwie hat einem doch das irgendwo schon bewegt. Hat dann am Mittag an den Umzug nochmal geschaut, durch London durch. Ist doch grossartig, dass eine Tradition über die Jahrhunderte, über ein Königshaus, wo, und ich meine, wir sind ja Republikaner, wir können eigentlich mit dem, außer Schwingerkönig gibt es ja bei uns und der Federer gibt es ja bei uns nicht, Königliches, dass wir uns können begeistern für das. Und es ist doch toll, dass es auch, auch Sachen gibt, die so über die Jahrzehnte, über die Jahrhunderte überleben.
Mehr als eine Stunde, dass du nicht selber auf London geflogen bist. Normalerweise, wenn so grosse Anlässe stattfinden, geschichtliche Ereignisse stattfinden, ist der Matthias eigentlich in der ersten Reihe. Aber da jetzt nicht. Also, ja, da hat es ja gleich nicht ganz gelangt. Dann hast du es überlegt.
Ja, ich habe es im Nachhinein fast ein bisschen bedauert. Aber ich muss sagen, wärst du alle gar nicht in die erste Reihe gekommen. Ich bin jetzt auch nicht so Royalisten-Fan, aber einfach, mich hat das irgendwie noch bewegt, auch wie der Charles D. gehockt ist. Auch, sag jetzt, wir haben ja vorhin über Logistik geredet, dass die Krone nicht runtergeht. Das war, glaube ich, ein grösseres Problem gewesen. Und es sind so kleine Details gewesen, oder? Der Charles ist dem Führer gelaufen und dann hat es einen Teppich gehabt am Boden. Und hinten dran war einer, der den Teppich zurückgenommen hat, dass er nicht stolpert, oder? Also, es ist im Detail grossartig gewesen. Und was mir auch noch gefallen hat, er hätte dann so x Gebet müssen bringen. Es war ja auch noch religiös gewesen, das hat er gar nicht gewusst, dass er sehr protestantisch. Er hätte den Text immer abgelesen. Und im Gegensatz jetzt zum amerikanischen Präsidenten, also wenn der Obama ins Hallenstadion kommt, hat er zwei Bildschirme, wo man von außen nicht sieht. Bei den Engländern hast du eigentlich immer gesehen, wie eine Tafel nur gegeben hat mit der Schrift. Und das habe ich irgendwie noch sympathisch gefunden. Das ist wirklich die totale Transparenz.
Und auch das Symbolbild Camilla mit der Krone auf dem Haupt. Und wenn man jetzt ein bisschen Geschichte anschaut von der Camilla, dazu mal, wo Diana noch gelebt hat, wo sie noch mit dem Prinz Charles dazu mal noch geheiratet ist, hat sie ja eine dubiose Rolle gespielt. Oder einfach auf Anfang eine geächtete Rolle, nämlich die Rolle von der Geliebten, der Frau, wo der Prinz Charles immer irgendwie ein bisschen Techtelmechtel gehabt hat, damit Briten haben sie gehasst. Sie war negativ in den Schlagzeilen gewesen. Sie ist ja zum Teil unter der Gürtellinie betitelt worden von den englischen Revolverblättern. Und irgendeine Schnäher ist sie die Frau von Charles geworden. Und jetzt ist sie total rehabilitiert. Vielleicht eine späte Genugtuung. Eigentlich der Höhepunkt. Alles, was du erreichen kannst, wenn du eine royale Karriere machst. Nämlich neben dem König auf dem Thron als Königin.
Ja, es ist wirklich, ich sage es jetzt mal, oder ich weiß nicht, ob man es heute noch sagen darf, das hässliche Entlein oder der hässliche Frosch, der geküsst worden ist und am Schluss Queen ist, oder? Und sie hat zwar den Titel Queen, das finde ich ja noch wahnsinnig. Also die alte Queen hat gesagt, Nachfolgerin Camilla ist Queen, oder? Und das ist eigentlich schon noch überraschend, wie man ja mit der Queen eigentlich immer die Elisabeth in Verbindung setzt, aber sie hat den Titel, ist ja auch nicht im königlichen Blut drin. Und ihre Geschichte ist natürlich schon irgendwo ihre, oder? Sie ist ja dann irgendeine Geliebte gewesen von Charles. Dann ist der Charles, irgendwie musste sie ins Militär, dann hat sie einen anderen Mann geheiratet. Charles hat wahnsinnig gelitten, hat dann Diana geheiratet, dann ist das Verhältnis weitergegangen. Diana ist ja dann gestorben. Und dann ist sie eigentlich, wie du gesagt hast, die ungeliebte Freundin, später Frau gewesen von dem Charles. Und jetzt hat man doch irgendwie gespürt gehabt, wie eine späte Rehabilitierung, wo die bei Windsor aus dem Schloss rausgekommen sind und die Tausende, beim Buckingham-Palast, die Tausende von Leuten gestanden sind, hat man gesagt, gemerkt hat, der Smile auf ihrer Lippe, da ist etwas passiert.
Und glaube auch bei den Royalisten, wenigstens in England, gibt es dort andere Stimmen, ist sie, glaube ich, jetzt einfach Queen und etabliert und gern gesehen.
Ja, und ich also der Loser vom Tag ist natürlich der Harry. Da haben wir natürlich x-mal diskutiert, oder? Ich meine, er hat das Buch geschrieben, ein Millionenseller, oder? Eines von den meistverkauften Büchern, hat die 50 Minutes of Fame gehabt, aber er ist der Loser, oder? Und die anderen haben jetzt eigentlich das Zepter übernommen. Und ich muss sagen, der Charles macht doch irgendwie noch eine gute Figur. Ist ja eigentlich noch ein revolutionärer Mensch. Einer der ersten Grünen gewesen, überhaupt, der mit den Pflanzen geredet. Was heute, glaube ich, in Zürich jede Dritte macht, der sich als Grün bezeichnet. Aber der Charles hat das gemacht vor 50 Jahren und dann noch alle gelacht, oder? Und irgendwie ist doch das Bärli noch einmal sympathisch.
Also gut, wünschen wir denen alles Gute. Ist ja ein Übergangskönig, darf man das sagen? Ja, ist ja schon ein gewisses Alter. Er wird auf jeden Fall nicht mehr so lange auf dem Thron sitzen,
ja, gut, aber
wie seine
Mutter,
oder?
Ja, gut, aber heute kannst du über 100 werden. Also ich nehme an, dem gefällt das jetzt und der findet das gefallen. Ich meine, wenn du die Erfüllung von deinem Berufswunsch mit, glaube ich, 74 noch hast, oder?
So lange in der Ausbildung, ja, und jetzt, ja, kann man den Job anfangen.
Aber das ist doch ein Lebensprinzip, wenn man «you can get it if you really want», oder? Hat der Charles gesagt und irgendwann hat er es noch geschafft.
Remo Forer, unser letzter Name auf unserer Shortlist, der Toggenburger, steht mit dem Song «Water Gun» im Finale vom Eurovision Song Contest. In der letzten Zeit sind wir relativ gut durchgekommen. Ich glaube, die letzte, das ist jetzt das vierte Mal in Serie, wo wir da bis ins Finale sind. Das hat auch schon andere Zeiten gegeben, wo wir eigentlich uns überlegt haben, ob wir da überhaupt noch mitmachen. Es ist ein gigantischer Anlass und die Schweiz scheint, ob schon nicht Mitglied von Europa, da irgendwie gleich ein bisschen in der Gunst von denen, die da mitwollten, stehen.
Ja, super Stimme, ist ein guter Typ, ist ein gutes Lied, wird ja immer gespielt, oder? Ich habe jetzt in der Zeit gelesen, es hat einen Nachteil, er hat irgendeine Strophe, ich möchte nicht Soldat werden, oder? Aber, und das sagt man vielleicht eben pazifistisch, Ukraine und so können auch heikel sein. Das ist vielleicht ein kleiner Nachteil, aber das Lied ist ja, glaube ich, komponiert worden vor dem Ukraine-Krieg, oder?
Du darfst ja gar nicht am Eurovision Song Contest, darfst gar nicht politisch sein. Es geht dort wirklich um eine Wasserpistole, wo man als Kind mitspielt und plötzlich merkst du, hey, da gibt es ja Kriege mit echten Waffen und dort kommen Menschen ums Leben. Das ist ja so ein allgemeiner pazifistischer Song.
Ja, aber gleich, ich meine, später gleich, Ukraine hat das Lied schon gewonnen. Das hätte sich auch noch eine kleine politische Message gehabt, oder der Umberto, wie hat er geheißen, Dozzi, glaube ich, hat mal gewonnen gehabt mit einem Europa-Lied. Das gibt es natürlich immer wieder und ich hoffe einfach nicht, dass diese Zeile irgendwie ihm zum Verhängnis wird oder falsch interpretiert wird.
Und es ist ein grossartiger Song.
Ja, der Song
ist wirklich gut, wenn man da die anderen Kandidaten auch ein bisschen gehört hat, ja, da fällt der eine oder andere ein bisschen ab oder ist wenigstens schräg. Das ist so ein typischer Eurovision-Song, eine Art Hymne.
Ja, natürlich. Und sie geht ein. Und es wäre doch wirklich schön, wenn die Schweiz wieder mal würde gewinnen. Also ich glaube, die Schweiz hat zweimal gewonnen.
Lysassia, Céline Dion.
Ja,
und jetzt wäre es wieder mal nachher.
Ja, es wäre wieder mal Zeit.
Könnten wir so einen Anlass überhaupt austragen in unserem kleinen Land?
Ja, das Kongresshaus gibt es ja wieder. Das Hallenstadion gibt es. Nein, es gibt die Markhalle wäre noch da. Nein, es gibt schon ein paar Locations. Also, das sollte die Schweiz schon im Stand sein, wenn es wirklich mal so ist. Ich muss aber noch eine Korrigenda machen. Es gibt einen Herr, der mir immer schreibt, den Herr Frey, ein riesen Fan von ihm, ich kenne ihn gar nicht, der schreibt mir für jeden Fehler, den ich mache, und ich mache etwa diesen Fehler, schreibt er mir netterweise ein Mail. Es war nicht der Umberto Dozzi, es war der Toto Cotugno mit dem Lied «Insieme», glaube 1992, so eine Europa-Hymne, und das war ja eigentlich ein Lied vom Vereinigten Europa. Die Klarstellung möchte ich noch machen.
Also unbedingt ganz wichtig, dass wir das gesagt haben. Ja, dann drücken wir die Daumen für eine Demo vorher am Samstag. Speziell hat mich noch gedacht, bei diesem Halbfinale haben sie ja Kandidaten vorgestellt, in dem, dass sie am Wasser gestanden sind. Irgendwie war das Wasser ein Thema gewesen. Der Remo Forer kommt aus dem Toggenburg. Dort hat sicher auch das eine oder andere Bergseele. Aber nein, wir haben ihn präsentiert vor dem wunderbar schönen, grossen Zürichsee. Also es geht nicht ganz ohne Zürich, auch nicht, wenn man aus dem Toggenburg da im Finale vorstoßt vom Eurovision Song Contest.
Ja, natürlich. Ich meine, der Zwingli ist im Toggenburg aufgewachsen, hat in Zürich die Reformation gemacht. Das gibt es immer. Es hat noch eine Fernsehsendung gegeben. Da habe ich jetzt einen der besten Club gefunden. Vor etwa 4 Wochen ist er gekommen. Und da sind Paola ist dort gewesen, Sandra Studer, Michael von der Heide, alles Teilnehmer, die mal dort waren. Und da muss ich schon sagen, es ist schon noch, Peter Eber natürlich, glaube 6-mal Vertreter als Komponist und Sänger. Es ist schon noch ein exklusives Klüppli, wenn du einmal hast können die Schweiz vertreten dort. Und das finde ich schon noch grossartig.
Das war die Shortlist von heute. Vielleicht nächstes Mal reden wir über Remo Forer als Eurovision Song Contest. Gewinner, wer weiss, Däumen drücken auf AV. Euch danke für das Interesse.
Shortlist mit dem Marc Jäcki und dem Matthias Ackeret. Zum Nachhören und Abonnieren als Podcast auf radioeis.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch.